Vielen Dank. Das war wirklich ein großartiger Start unserer Runde. Ein paar Sachen habe ich nicht ganz richtig verstanden. Also wenn man jetzt die zwei Imperien nimmt, das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn, du hast es so dargestellt, wie wenn das die Überbleibsel des Österreichisch-Ungarischen, dass die es geschafft haben. Aber ist nicht auch Ungarn heute ein im weitesten Sinne dysfunktionaler Staat?
Ist eine sehr wichtige Frage. Ungarn, also diese Nachfolgestaaten der österreichischen Monarchie, und da kann man zum Teil sogar Österreich dazu nehmen, haben diese Entwicklung, wie man sie jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Frankreich oder Großbritannien kennt, so nicht durchgemacht und so auch nicht erreicht. Es ist ein innerregionaler Vergleich. Mein Hauptpunkt war einfach der, das war nicht das Erreichen einer der perfekten Demokratie, die wir ja doch, was das ist, darüber könnte man auch einmal diskutieren, sondern mir geht es um den Punkt, das ist es die eine einigermaßen funktionierende Rechtsstaatlichkeit und einigermaßen funktionierende Institutionen und ein, sagen wir, höheres Grundvertrauen. Das ist nicht eines, das Sie vergleichen können mit dem Vertrauen zum Beispiel von Schweizer in Staatsinstitutionen. Das finden Sie so in Ungarn nicht. Ja? Und mir ging es keinesfalls jetzt darum zu sagen, dass wir ein völliges Schwarz- und Weiß-System haben. Aber mein Hauptkriterium war das, was wir Staatlichkeit nennen und das Funktionieren von Institutionen. Denn das ist jetzt eines der Kernprobleme, wenn wir über diese ganze Region nachdenken. Worunter leiden denn diese ganzen Staaten? Das ist sicher auf der einen Seite eine wirtschaftliche Entwicklung, die geprägt ist von der Weltwirtschaftskrise, aber viele Probleme sind hausgemacht. Sie haben einfach in sehr vielen Ländern zum Beispiel kein funktionierendes Kataster. Es sind Immobilientransaktionen, werden vorgenommen aufgrund privatrechtlicher Verträge. Das ist eines der ganz großen Investitionshindernisse. Das Osmanische Reich hat es nie geschafft, ein Kataster zu erstellen, und in früher österreichischen Gebieten greift man immer noch auf das zu Beginn des 19. bis in die 1830er Jahre erstellte Kataster zurück. Ich meine, das sind einfach Parameter von Staatlichkeit, und das sind die wesentlichen Unterschiede. Aber Sie haben absolut, du hast absolut recht, es gibt dann immer noch diese Dekalage, die ist klar. Also wenn man einen Staat wie die Schweiz heranzieht oder auch Deutschland und die Nachfolgestaaten der Monarchie.
Nur zum, wenn wir das mit Maurus noch weiter ausführen, in Istanbul gab es ein Kataster, in Griechenland immer noch nicht, beziehungsweise jetzt, das ist das größte Projekt Griechenlands, ist die Einführung eines Katasters, und das ist die Grundlage. Meine persönliche Frage ist, ist Rechtsstaatlichkeit überhaupt denkbar ohne ein System der Teilung der Gewalt, also der Demokratie?
Ja, es kommt dann noch etwas dazu. Das Osmanische Reich hat sich ja von Österreich-Ungarn unterschieden durch den sogenannten Rechtspluralismus. Maurus Reinkowski hat dazu auch gearbeitet. Also wir haben wirklich einen der Spezialisten hier. Aber so, um es stark zu vereinfachen, es galt ja die Einteilung der Menschen nach religiöser Zugehörigkeit. Und solange nur Angehörige einer Religionsgruppe von Prozessen betroffen waren, galt auch das jeweilige religiöse Recht. Kommt es dann zu Prozessen zwischen zum Beispiel Christen und Muslimen, gilt dann das Scheriatsrecht bzw. der Kanun, das sogenannte Sultanatsrecht. Um es dann noch weiter zu verkomplizieren, und das spielt am Balkan eine große Rolle, kam als weiter, also neben diesen religiösen Rechten und einem Reichsrecht, noch mündliche Gewohnheitsrechte dazu. Also um das ganz kurz darzustellen, bis 1912 ist im heutigen Kosovo und Albanien es dem Osmanischen Reich nicht gelungen, flächendeckend das Reichsrecht durchzusetzen, sondern es wurde teilweise im Beisein von osmanischen Offizieren nach dem albanischen Gewohnheitsrecht geurteilt. Vielleicht kann ich das mal verdeutlichen an einer Anekdote, die Ihnen sicher bleiben wird. Ein Staat hat das Ziel, ein Gewaltmonopol durchzusetzen. Gewaltmonopol bedeutet auch Kontrolle über Waffen. In weiten Teilen des osmanischen Balkans aber galt ein Rechtskodex, der die Waffe als integralen Bestandteil, sagen wir, von Männlichkeit und auch des Lebens eines Mannes betrachtet. Also wenn man die Waffe verliert, ist es eine Form der Entmannung und dann auch des Ausschlusses aus der Gesellschaft. Und in dem südalbanischen Hafen Vlora, hier in Südalbanien, kam es 1910 zu folgender Szene. Ein Hirtenjunge erscheint mit ein paar Tieren auf dem Markt und möchte die verkaufen. Natürlich trägt er ein Gewehr. Es kommen ein paar osmanische Polizisten. Es wurde gerade das Entwaffnungsgebot wieder verschärft. Und jetzt entstand eine Situation, die eigentlich ausweglos war. Die Polizisten hätten wegschauen müssen, um die Tragödie zu verhindern. Sie haben nicht weggeschaut und von dem Hirtenjungen die Waffe verlangt. Der Hirtenjunge hat sofort auf die Polizisten geschossen und wurde von ihnen dann getötet. Zwar von dem Moment, wo die sich getroffen haben, war die Situation ausweglos. Und das ist mitten in einer Stadt passiert. Also im ländlichen Raum hätte die osmanische Polizei das überhaupt nicht durchsetzen können. Ja, und das ist ein Beispiel, das ist eine Situation, die sowohl was das Soziokulturelle angeht und das Verhalten auch der Behörden in Österreich-Ungarn sich so gar nicht gestellt hätte. Ja, und das ist jetzt 100 Jahre her, das ist noch nicht so lange her.
Fragen aus der Runde? Bitte
sehr. Ja. Eine Frage zum Selbstbestimmungsrecht. Ich habe das nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben. Wir in Liechtenstein haben das Selbstbestimmungsrecht in der neuen Verfassung, weil wir der Ansicht sind, jede Gemeinde soll selbst bestimmen können, ob sie noch dabei sein soll oder nicht. Der Fürst von Liechtenstein hat einen Lehrstuhl finanziert für Selbstbestimmungsrecht und in Rona schon Vorträge gehalten. Wir glauben also sehr viel, dass Selbstbestimmungsrecht mehr Stabilität bringt. Aber wenn Sie das wiederholen könnten, was Sie gesagt haben, ich kam nicht ganz nach.
Ja, also das Selbstbestimmungsrecht der Völker, so wie es angekündigt wurde in den 14 Punkten von Wilson, hat eine Region betroffen, in der einmal definiert werden musste, was überhaupt ein Volk ist. Bei Ihnen ist es ja offensichtlich an eine politische Institution, also an eine Gemeinde gekoppelt. Hier aber wurde es rückgekoppelt an Ethnizität. Und dann sind Sie schon, ich versuche das jetzt mal am Beispiel des griechischen Nationalverständnisses zu erläutern. Was ist denn ein Grieche? Als 1821 hier der Aufstand ausbrach, war das ein orthodoxer Aufstand. Sehr viele der Kämpfer konnten gar kein Griechisch, die haben Albanisch gesprochen, sich aber als Griechen verstanden, weil sie orthodoxe Christen waren. Ja, und der griechische Staat hat in den letzten 200 Jahren diese nicht griechischsprachigen orthodoxen Gemeinschaften weitgehend integriert und kräzisiert. Aber was ist jetzt ethnisch ein Grieche? Die Ansprüche einer griechischen Hegemonie auf dem Balkan haben sich immer darauf bezogen, dass Ethnizität sich herleitet von der Religion und dem Bewusstsein. Ich muss nicht Griechisch sprechen, um ein Grieche zu sein. Ich muss mich nur als solcher fühlen, was diese Menschen, die diesen Aufstand unternommen haben, getan haben, weniger im Sinne des antiken Griechenlands als im Sinne eben des Orthodoxseins. Zweites Element, sogar wenn Sie davon ausgehen können, dass eine Ethnizität jetzt an Sprache rückgekoppelt ist, wie wollen Sie ein Selbstbestimmungsrecht der Völker dann umsetzen in ethnisch so stark gemischten Regionen? Wenn Sie sagen, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht, dann brauchen Sie dafür nicht nur eine Gruppe, sondern die Folge ist ja auch, dass das territorialisiert wird. Und das war die Tragödie. Ja, Sie haben Ethnizität, wird territorialisiert. Und dann heißt es, auf diesem Territorium brauchen Sie eine Mehrheit und die muss dann produziert werden. Und das wird dann mit einer sogenannten Ethnopolitik geschaffen. Die Folgen waren eine katastrophale. Also vielleicht kann man es noch einmal an das griechische Beispiel zurückkoppeln. Was waren die wichtigsten Städte für die griechische Gesellschaft im Jahr 1910? Ja, das waren Städte wie Konstantinopel, Istanbul, das war Smyrna, das waren Städte wie zum Beispiel auch Alexandria in Ägypten, die alle nicht auf dem griechischen Staatsterritorium lagen, aber sagen wir, eine ganz andere Bezugswelt dargeboten haben. Und diese Politik dann der Vorstellung einer Konzentration einer Ethnie auf einem Territorium hat dazu geführt, dass zwar heute ein griechischer Staat besteht, der ethnisch relativ kompakt ist, dass aber all diese großen Kulturzentren in dieser Form so nicht mehr bestehen. Das war natürlich nicht nur die Folge der griechischen Politik, sondern das hat mit den Konflikten im Zerfall des Osmanischen Reichs und bis hin zum arabischen Nationalismus unter Nasser zu tun. Aber letzten Endes, wenn Sie ein Selbstbestimmungsrecht in dieser Region so anwenden, das war so nicht intendiert, aber es wurde eben so verstanden, den ethnisch homogenen Nationalstaat zu schaffen. Und mit dem haben wir es jetzt in Ostmitteleuropa sehr stark zu tun. Polen ist heute so homogen, wie es nie war in seiner Geschichte. Es gibt kaum ethnische Minderheiten. Das Gleiche gilt für die Tschechische Republik.
war eigentlich das ganze Recht auf Selbstbestimmung nicht auch eine Folge auf dem, was passiert war im Osmanischen Reich, ganz konkret die Armenierfrage. Und ich finde, Sie haben absolut recht, in jedem Reich sind die Bevölkerungen, gehen einfach dort, wo es Arbeit gibt, also sind diese vermischt. Und im Osmanischen Reich hatten wir sehr viele unterschiedliche Ethnien. Ich denke, Winson ist fast gezwungen worden, so ein Konstrukt zu schaffen, nach der armenischen Tragödie. Es war nicht nur eine Politik. Die Folgen waren noch viel schlimmer, aber es ist geboren worden aus einer Notwendigkeit. Was machen wir mit diesen Leuten, die einfach umgebracht werden? Und auch mit den Griechen war es auch ähnlich. Ja. Also Kleinasien, da haben wir ja sehr viele Repressionen gehabt, Tausende von Toten. Und da muss die internationale Politik ja irgendwie reagieren, sicherheitsmäßig.
Ja, also vielleicht kann man daran anknüpfen, weil um diese Krisenfelder, sowohl Armenien, aber das betraf auch den Balkan, vor allem nach 1903, zu bewältigen, wurden Kriseninstrumente eingesetzt, die wir jetzt auch schon kennen. Also es wurde zum Beispiel hier direkt im Hinterland von Saloniki ab 1903 eine internationale Polizei geschaffen, die nicht sehr gut funktioniert hat. Ja. Und es wurden auch internationale Aufsichtskommissionen geschaffen. Das Osmanische Reich stand ja auch unter Finanzkuratel. Ich glaube, das Problem mit dem Selbstbestimmungsrecht war, dass man es natürlich als Grundprinzip auf ganz Europa angelegt hat, aber nur auf das Europa der Verlierer. Ja, dass das Osmanische Reich sowohl in Ostanatolien, aber auch in Westanatolien und dann auch ganz massiv auf dem Balkan im Prinzip jede Herrschaftslegitimität verspielt hat, lag auf der Hand. Und eine der Hauptprobleme des Osmanischen Reichs war, dass man sehr spät begonnen hat, zumindest auf dem Papier zu versuchen, die christliche Bevölkerung gleich zu behandeln. Nicht gleich zu stellen, aber gleich zu behandeln. Und dass von Bosnien bis nach Ostanatolien das gescheitert ist an den muslimischen Bevölkerungen in den Provinzen. Also Herr Reinkowski hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, wo er verglichen hat diese Reformpolitik im Libanon und im heutigen Nordalbanien. Ich glaube, die Tragik des Selbstbestimmungsrechts war eben, dass es auf sehr viele Gebiete angelegt wurde, wo zum Beispiel in Österreich-Ungarn derartige Ethnokonflikte nicht bestanden haben. Denn noch einmal, einer der Unterschiede zwischen den Imperien war, das Osmanische Reich hat schon Ende des 19. Jahrhunderts massive Massaker zumindest ermöglicht, geduldet oder gefördert an der armenischen Bevölkerung. Es gab auch auf dem Balkan schwere Ethnounruhen. In Österreich-Ungarn gab es auch massive ethnische Spannungen. Aber das war alles Lärm von Zeitungsschreibern und im Parlament. Es kam niemand, also in diesem Umfang wie im Osmanischen Reich, zu Tode. Das war ein großer Unterschied, während in Russland das sehr wohl der Fall war, zum Beispiel bei den großen Pogromen, die es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Also auch hier, wir müssen uns vielleicht auch Gedanken machen zum Thema Gewalt. Gab es eine, sagen wir, rhetorische Gewalt und eine, sagen wir, Spannung im öffentlichen politischen Leben auf der einen Seite, das aber das Alltagsleben der meisten Menschen jetzt nicht negativ berührt hat, während die östlichen Imperien im Osmanischen Reich mir wirklich Massengewalt gegen die Untertanen hatten, vom Staat geduldet. Auch eine Polizei, die rein nach religiösen Kriterien ausgewählt war, also der Versuch, christliche Polizisten zu engagieren, ist im Wesentlichen gescheitert, die konnten sich nicht durchsetzen. Und auch im Russischen Reich war das ein Imperium, das ganz gezielt antisemitische Schlägerbanden unterstützt und gefördert hat mit Tausenden von Todesopfern. Und da darf man eines auch noch nicht vergessen, wir hatten 1905 in Russland auch schon eine der ersten großen Revolutionen, also eine der schweren Erschütterungen vor 1917. Das heißt, hier kamen sowohl soziale und über die sozialen Aspekte habe ich jetzt weniger gesprochen aus Zeitgründen, wie ethnische Elemente zusammen.
Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Maros Reinkowski, bitte.
Vielen Dank, Oliver, für die sehr gute Präsentation. Ich widerstehe auch der Versuchung, irgendetwas zu sagen jetzt über parallele Phänomene in der östlichen arabischen Welt. Dieses Wahlverhalten, hast du gesagt, auf der einen Seite gibt es sozusagen das Wahlverhalten, das eher Richtung Österreich-Ungarn orientiert ist, also quasi westliches, und in den südöstlichen Landesteilen sieht man andere politische Einstellungen, die ganz klar die alten imperialen Grenzen nachzeigen. Und dann sagst du, und das fand ich ein bisschen nicht zu überzeugen, dann sagst du, ja, es hängt eben damit zusammen, dass selbst die, die in die ehemals österreichisch-ungarischen Gebiete einwandern, übernehmen sozusagen diese westlichen Einstellungen und die in den anderen Gebieten nicht. Aber diese Bindung oder diese Orientierung auf den Westen ist ja im gesamten Südosteuropa sehr stark. Das müsstest du vielleicht nochmal erklären, das war irgendwie nicht so richtig irgendwie eingängig.
Aber bitte in 20 Sekunden.
Ja, ganz kurz. Also ich habe mich hier auf soziologische Studien bezogen, die das so erklären. Also Übernahme von Binnenmigration, Übernahme von Wertvorstellungen. 20 Sekunden.
Großartig. Ja. Also ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.